Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Hoffentlich aus der Mittagspause zufrieden zurück. Kurz zu mir selbst. Ich heiße Robert Scheck. Ich bin Mitwirkender beim Fedora Project. Wir haben auch unten einen Stand. Und im Zusammenhang mit meinen Tätigkeiten bei Fedora, die alle Hobby, Freizeit, Spaß sind, pflege ich dort Pakete und bin halt auch auf Konferenzen. Und darüber hinaus contribute ich, da wo es Bedarf gibt, in diverser Software. Meistens allerdings eher so Serverdienste, Libraries oder auch irgendwie netzwerklastig. Vorneweg, um was geht's nicht? Irgendwelche Bandbreiten, Internetmessungen, Internetgeschwindigkeit, Speedtest oder ähnliches. Wer da was sucht oder möchte, gibt abgesehen von den Cloud-Diensten, die man benutzen kann, auch Sachen, die man selbst hosten kann. Um Ripe Atlas zu erklären, machen wir einen Schritt zurück. Es gibt sogenannte Regional Internet Registries, 5 Stück an der Zahl, die weltweit verteilt sind und die auch unterschiedliche geografische Regionen abdecken. Für uns hier in Deutschland bzw. Europa ist das RIPE-NCC zuständig. Das RIPE-NCC sitzt in Amsterdam und vergibt die IP-Adressbereiche bzw. verwaltet sie und auch die AS-Nummern. Das Ganze ist ein gemeinnütziger Verein, gegründet 1992 und effektiv das Sekretariat der Community. Und das RIPE-NCC übernimmt halt auch Aufgaben, die organisatorischer Natur sind, aber auch technischer Natur, zum Beispiel den Betrieb von dem DNS-Caroot-Server oder an der Stelle eben auch RIPE Atlas. Ist nicht das Einzige, aber sind so die typischen Dinge, die man kennt, die man dann auch vielleicht beim RIPE-NCC in Verbindung bringt. Grundsätzlich wäre es ja praktisch, wenn ich mal eine Traceroute hätte. Und zwar vielleicht aus den USA für die Linux-Tage. Für mich als Fedora-Contributor keine Hürde. Ich habe da einfach ein Login auf einem Server, habe eine Traceroute. Ist übrigens V4, weil es einen Bug in der Traceroute-Implementation gibt, die V4 über V6 bevorzugt. Ist mittlerweile gefixt, aber noch nicht in Release gelaufen. Von daher, ist nicht für jeden ist ganz so einfach, dass man irgendwo einen Server hat und sich mal eine Traceroute angucken kann, wie das denn so aussieht. Anlass zum Vortrag war letztes Jahr ein Hilferuf auf einer regionalen Linux-Mailingliste. Ging zwar um eine andere Webseite, aber am Ende technisch das Gleiche. Die Webseite ist immer samstagabends langsam. Der Benutzer bedingt technisch versiert, aber ein Anschluss bei der Deutschen Telekom, also ein Internetanschluss dort, und dann hat man einfach mal einen Blick drauf geworfen. In dem Fall war es einfach mal ein Vodafone-Anschluss. Erstmal so nicht auf Anhieb nachvollziehbar. Die Seite selbst lädt dann auch normal, also so im Browser so von einem anderen Provider. Lässt sich erstmal nicht so ganz nachvollziehen. Wirft aber alles Fragen auf. Die Störung so grundsätzlich beim Betreiber der Webseite hat sich ausschließen lassen. Einfach mal selbst aufrufen vom Smartphone, anderer Provider. Lädt normal, sieht normal aus. Dann sind natürlich so Fragen da wie schlechtes WLAN, eigene Infrastruktur, DSL-Probleme oder liegt es vielleicht auch außerhalb. Es hat sich diverses relativ schnell ausschließen lassen. Könnte irgendwo beim Provider liegen, könnte irgendein Internetknotenpunkt-Thema sein, könnte aber auch noch was ganz anderes sein, was keiner im Fokus hat. Ansatz war, RIPE Atlas dafür zu verwenden. RIPE Atlas ist ein offenes Messnetz mit sogenannten Probes. Das sind die Messpunkte, die von Freiwilligen betrieben werden, beispielsweise am heimischen Internetanschluss oder eben auch von Mitgliedern vom RIPE-NCC. Das sind dann typischerweise Provider. Also einerseits Provider, die Internetkonnektivität bereitstellen für Heimuser, so ganz klassisch, oder eben auch Cloud-Provider, die dann Rechenzentrumsdienste anbieten und die man vielleicht auch als normaler Benutzer nicht unbedingt so wahrnimmt. Alle Daten, die bei RIPE Atlas ermittelt werden, sind öffentlich zugänglich und auch dementsprechend verwendbar. Das heißt, jede Abfrage, die man tätigt, kann man noch Jahre danach einfach einsehen. Ziel ist, die Interneterreichbarkeit möglichst in Echtzeit zu messen. In der Praxis sind ein paar Sekunden Verzug unter Umständen drin, durch den Aufbau der Struktur, aber wir sind ja doch recht nahe dran. Wie sieht so ein Messpunkt aus? Es gibt sogenannte Hardware-Probes. Davon gibt es aktuell etwa 8200. Die gibt es auch in verschiedenen Generationen. Die hier oben ist die dritte Generation. Drunter ist die fünfte Generation. Von der Größe her, naja, so etwa Raspberry Pi mäßig. Und abgesehen davon gibt es auch Software-Probes. Auf die gehe ich nachher noch ein. Und wenn man entsprechend RIPE-Mitglied ist und Internetkonnektivität hat, ein eigenes AS betreibt, also typischerweise Provider ist, kann man auch noch einen sogenannten Anchor betreiben. Das ist nichts anderes wie eine Probe, nur größer, leistungsfähiger, mehr Hardware und üblicherweise auch dann mit mehr Bandbreite, die es erfordert. Gibt es auch in Hardware, das ist dann die alte hier unten, wobei der Trend zu den Software-Probes geht, weil virtuelle Maschinen dann auch im Rechenzentrumsumfeld praktikabler sind. Ja, weltweit betrachtet ist die Verteilung ein bisschen ungleichmäßig. Aber ich habe ja gesehen, auch Besucher der Chemnitzer Linux-Tage sind nicht nur aus Deutschland da. Also, weiß nicht, ist jemand aus einem anderen Land da? Keine Meldung? Okay, schade. Nichtsdestotrotz lässt sich auch weitertragen. Also es gibt noch genügend Regionen, die Probes bekommen durften. Wenn wir ein bisschen reinzoomen, haben wir in Deutschland verhältnismäßig dichtes Netz. Im Osten Deutschland ist es dann ein bisschen dünner im Vergleich zum Westen. Aber providertechnisch macht es nicht unbedingt den Riesenunterschied. Wenn wir noch weiter reinzoomen und uns das in Sachsen anschauen, dann haben wir, also ich bin jetzt nicht von hier, deswegen musste ich auch gucken, weil die Orte auf der Karte nicht beschriftet sind. Leipzig, Dresden, Pirna, Bautzen, Zittau, Chemnitz natürlich, Zwickau und Plauen. Und wenn wir einfach mal noch in Chemnitz reinzoomen, dann gibt es hier auch einen Schwung an Probes, die betrieben werden, maßgeblich irgendwo am Telekom-Anschluss oder an der Versatel. Pure, auch hier beim DFN. Das Chemnitzer Studentennetz hat wohl auch irgendwo eine Probe, die betrieben wird. Und 1 Energie, keine Ahnung, ob die jemand kennt, ist wohl irgendwie ein Energieversorger, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind jetzt relativ gut abgedeckt. Das bedeutet, wir haben hier relativ viele Probes. In Zahlen heißt das, wir haben sogar über alle Provider betrachtet, hier mit der Telekom, den Provider, wo die meisten Probes aktuell gehostet werden, weltweit. Am zweitmeisten Probes sind in Frankreich bei FreeSAS. Dann die USA, Orange SA ist auch wieder Frankreich. Und dann Vodafone, einschließlich vormals Unity Media und Kabel Deutschland und so weiter. Das ist dann auch, je nach dem, ob man IPv4 oder IPv6 betrachtet, irgendwie irgendwas zwischen einem Achtel und einem Viertel der Gesamtzahl der Probes. Das heißt, hier in Europa ist das Messnetz verhältnismäßig dicht. Die Messungen, die es gibt, da gibt es 2 Arten davon. Es gibt einmal integrierte Messungen, das heißt, die Probe kontaktiert selbstständig, weil built-in, die DNS-Root-Server per Ping, per Traceroute führt verschiedene DNS-Abfragen durch und übermittelt auch diese Daten an das entsprechende Portal und die man einsehen kann. Gleichzeitig erarbeitet auch das RIPE-NCC daraus interaktive Karten, wo man dann auf einer Karte, ich habe nachher auch ein Bild dabei, sehen kann, welche Probe welche Messwerte erlangt hat und kann sich da durchklicken. Bedeutet, wenn man selbst Rechenzentrumsdienste betreibt oder einen Server hat, kann man natürlich auch dann aus verschiedenen Lokationen sich das anschauen. Bei eigenen Servern muss man natürlich entsprechende Abfragen dafür stellen. Für Standarddienste wie DNS-Root-Server werden die Karten einfach bereitgestellt. Regional gibt es dann noch Messungen zu den Anchors, also zu den großen Probes, die von Providern betrieben werden. Die Art von Abfragen, die man selber vornehmen kann, das sind sogenannte User-Defined Measurements, im Web oder auch in der Dokumentation als UDMs abgekürzt. Die sind natürlich IPv4 und IPv6 und dort Ping, Traceroute, DNS, SSL, TLS, NTP und HTTP, wobei HTTP nicht standardmäßig freigeschaltet ist, sondern maßgeblich für Forscher bzw. interessierte Nutzer ist und das muss auch explizit angefragt werden, damit man da nicht irgendwie Schindluder im größeren Bereich treiben kann. Was Ping, Traceroute und DNS betrifft, kann man auch noch diverse Parameter setzen. Also Traceroute sind jetzt nicht auf UDP beschränkt, sondern da kann man dann auch ICMP für verwenden und auch bei Ping kann man entsprechende Intervalle definieren und ähnliches. Also da gibt es eine ganze Auswahlmöglichkeit an Parametern. Wer tief einsteigen möchte, es gibt auch noch eine entsprechende Doku. Wie funktioniert der ganze Aufbau von den RIPE Atlas Probes und dem RIPE Portal? Wir haben einerseits einen Nutzer und wir haben in blau einfach die Infrastruktur, die das RIPE NCC betreibt, als zentrale Management-Plattform in der Mitte, praktisch als Cloud-Dienst, wenn man so möchte. Und es gibt dann noch die Probes, die irgendwo verteilt sind. Wenn ein Benutzer ein User-Defined Measurement vornimmt, also eine eigene Abfrage, dann, wir haben natürlich noch irgendwo einen Zielserver, den wir vielleicht abfragen wollen, Entschuldigung. Wenn ein Benutzer eine Abfrage vornimmt, dann schickt er die entweder per API oder über eine Webseite an das Portal, das das RIPE NCC betreibt. Und das Portal kommuniziert dann mit den RIPE Atlas Probes und den Anchors. Und je nachdem, welche angefragt wurden, kommunizieren die dann wiederum mit dem eigentlichen Server. Also man hat keine direkte Interaktion selbst mit den eigentlichen Probes, sondern es ist zwischendrin durch das Portal kontrolliert. Wir schauen auch technisch nachher noch ein bisschen rein, wie der Verbindungsaufbau funktioniert und warum das dann auch am heimischen Internetanschluss funktioniert. Gerade was Portkommunikation betrifft. Ich hatte eine Traffic-Karte erwähnt, das ist so eine, die gibt es allerdings auch in interaktiv, also das ist nur ein Screenshot und man kann jeden der Punkte anklicken und man kann da reinzoomen, gerade hier in Mitteleuropa ist es dann doch etwas dichter und die Punkte geben an, welche Laufzeiten, in dem Fall die Antwortzeiten für DNS-Abfragen an die DNS-Karoot-Server. Das ist ein Anycast-Server, das heißt, die werden natürlich weltweit gespiegelt, ähnlich wie man das vom Google DNS zum Beispiel kennt, sind. Und an der Stelle UDP und IPv4. Man kann natürlich die Abfrage dann noch auf IPv6 und TCP und was auch immer einstellen. Das heißt, diese ganzen Daten stehen dann auch zum Durchklicken, Durchbrowsen bereit. Und das ist dann auch auf entsprechender Stundenbasis. Das heißt, man kann auch historische Daten ansehen. Das Archiv geht auch entsprechend weit zurück. Zurück zum Hilferuf auf der Mailingliste. Der erste Weg war einfach mal eine eigene Messung vorzunehmen, mal mit einem Traceroute zu schauen, wie sieht es denn von anderen Providern so aus und einfach mal mit 5 Messpunkten je Provider das Ganze anzufahren. Die Messungen sind auch öffentlich, falls jemand das im Nachhinein noch anschauen möchte. Und wenn man sich das Ganze dann im Ergebnis anschaut, nach Laufzeitdauer, sieht man, das lässt sich irgendwie bestätigen von dem Telekom-Anschluss, also ist recht offensichtlich. Aber, was sich auch zeigt, eine andere Probe, auch an einem Telekom-Anschluss, hat das Problem nicht. Interessant. Schauen wir mal in die eine Traceroute rein, die entsprechend hohe Laufzeit hatte. Ich weiß nicht, ist vielleicht hinten etwas klein, aber die Traceroute sieht so aus, als ob der Traffic in den USA landet. Erklärt natürlich erstmal Latenzen. Man kann sich dann die Trace gut auch visualisieren lassen mit Tracemon. Und wenn man das für einfach mal eine Handvoll macht, sieht das zum Beispiel so aus. Und das Interessante ist, die Probes, die keine Probleme haben, fallen in die linke Kategorie. Und die, die ein Problem hat, ist die rechte. Die erreicht ein anderes Ziel. Irgendwie. Konkret ist es eine andere IP-Adresse. Daraufhin habe ich einfach mal direkt an die IP-Adresse ohne DNS-Auflösung von der Telekom aus oder von Telekom-Probes aus Anfragen direkt an die IP losgeschickt und siehe da, das Ergebnis ist durchgängig irgendwie schlecht. Mhm. Vorhin war aber ja nur einer von 5 Messpunkten betroffen. Schreit noch nach mehr Abfragen. Visualisiert sieht es dann übrigens hier so aus und auch hier, das ist eine interaktive Map, das heißt, man kann über jeden der Punkte fahren, sieht dann auch wieder die IP-Adressen aus dem Traceroute, wenn vorhanden, dann auch geografische Daten. Und wenn man das Ganze dann weitertreibt, landet man beim Punkt, es ist immer DNS, egal was ist, irgendwie so eine Netzwerkerweisheit. Wenn man nämlich ein DNS-Lookup von den Probes machen lässt im Telekom-Netz, kommen da unterschiedliche IP-Adressen raus. Und 73 Messpunkte haben auf ein bestimmtes Netz gezeigt und genau das war immer langsam. Die 23 anderen Messpunkte haben woanders hingezeigt, die sind hier in Deutschland übergeben worden, die waren dementsprechend schnell. Das einzugrenzen war nur bedingt möglich, allerdings hat sich abgezeichnet, dass es 2 Ursachen gibt. Die eine ist, je nachdem welcher DNS-Server verwendet wird, bekommt man die eine oder die andere IP-Adresse zurück. Das heißt, der verwendete DNS-Server hat hier eine Rolle gespielt. Das andere Thema ist allerdings auch, dass Telekom und in dem Fall Cloudflare sich nicht ganz grün sind. Das kann man auch in diversen Suchmaschinen und Foreneinträgen nachlesen, dass es da bekannte Probleme gibt. Das heißt, das ist an der Stelle eine Mischung. Auch wenn die Telekom jetzt hier ein Beispiel war, soll kein Bashing gegen die Telekom werden. Jeder Provider hat irgendwelche Probleme mit irgendwelchen anderen Providern. Die nehmen sich da alle nichts. Ja, war für den Benutzer an der Stelle auf der Mailingliste insofern erstmal zufriedenstellend, als dass er für sich das DNS-Thema abklopfen konnte. War es in seinem Fall nicht. Bei ihm landet der Traffic, warum auch immer, trotzdem in den USA und läuft dort über eine Verbindung, die offensichtlich langsam ist. Hat den Benutzer jetzt nicht unbedingt glücklich gemacht, aber man konnte es zumindest eingrenzen, woher es kommt und es ist nicht die Seite zumindest oder der Betreiber der Seite. Wenn man einen Schritt weiter geht, kann man ja so einen Messpunkt auch selbst betreiben. So von den High-Level-Schritten her ist es, den Benutzer sich auf AtlasRibe.net anlegen und dann entweder eine Hardware-Probe anfragen, die durchläuft dann generell durch einen Genehmigungsprozess und wird dann in Chargen einfach versendet. Also das Ribe NCC bestellt diese Hardware auch nur und verschickt die dann einfach, wenn sie entsprechend da ist. Das heißt, das kann auch mal Wochen oder Monate dauern, bis die tatsächlich verschickt werden. Es ist jetzt aber so, dass wir natürlich hier in Europa ein sehr dichtes Messnetz bereits haben, wie ich vorhin ja schon gezeigt habe. Das heißt, die 703. Probe in einem Telekom-Netz ist jetzt nicht unbedingt das, wofür das Ribe NCC unbedingt Hardware-Probes verschicken möchte. Die würden die dann lieber gerne dorthin verschicken, wo es bei einem Provider noch gar keine Probe gibt oder auch außerhalb von Europa. Deswegen gibt es auch eine Software-Probe. Die Software-Probe ist eigentlich nichts anderes wie die Software herausgelöst, die auf der Probe läuft, als RPM-Paket, als Debian-Paket. Oder auch als Container habe ich nachher noch ein paar Beispiele dazu und die kann man sich einfach in der virtuellen Maschine selbst installieren. Anschließend muss man die Probe im Portal registrieren und hat die dann verknüpft. Empfohlen ist natürlich ein Dauerbetrieb, also sprich irgendwie auf einem Server und nicht unbedingt auf dem Laptop, weil ja, das mit den Messungen wird halt schwierig, wenn das Laptop dann zugeklappt irgendwo ist. Die Messungen, die ich vorhin erwähnt habe, die sind nicht ganz kostenlos. Die kosten zwar kein Geld im klassischen Sinne, aber um diese Messungen vornehmen zu können, braucht man Credits. Credits gibt es einerseits teilweise vom Ribe NCC geschenkt zu verschiedenen Anlässen. Der eigentliche Sinn und Zweck aber ist natürlich, dass man sich diese Credits irgendwie mit Probes erarbeitet durch den Betrieb. Und jedes Mal, auch wenn jemand die Probe nutzt oder wenn durch die Verteilung Abfragen auf dieser Probe ausgeführt werden, werden die zusätzlich zum Betrieb, der schon honoriert wird mit Credits, eben auch noch honoriert. Sprich, man hat dann durchschnittlich eine Creditzahl, die dann bei 40.000, 50.000 Credits am Tag liegt. Der Betrieb selbst hat knappe 22.000 Credits, und wenn dann die Abfragen, weil auch die Build-In-Abfragen schon Credits geben und die einfach durchläuft, landet man irgendwo so 40.000, 50.000 Credits so aus eigener Erfahrung. Und im Vergleich dazu, so ein normaler Ping liegt irgendwo bei 50 Credits. Das heißt, man kann, auch wenn man nur eine einzelne Probe betreibt, da schon einiges damit machen. Das reicht natürlich aber gerade auch im Forschungsumfeld nicht aus. Es gibt auch einige Forschungsprojekte, die darauf aufsetzen. Es gibt aber ganz viele Leute, die Probes oder auch Anchor betreiben, die insbesondere für Forschungsprojekte, die auch an Universitäten teilweise stattfinden, einfach mal Credits bereitstellen. Man muss natürlich schon ein bisschen erklären, was man in dem Forschungsprojekt macht. Also nur irgendwie nach 100 Millionen Credits zu fragen, ohne dann zu sagen, was denn die Projektarbeit ist und was das Ziel davon ist, ist schwierig. Aber da gibt es auf Wikipedia auch eine lange Liste an Arbeiten, die da entstanden sind. Und da sind sehr viele bereit, wenn man da auf der Mailingliste danach fragt, solche Dinge zu unterstützen. Ich hatte den Punkt Software-Probe betreiben vorhin erwähnt. Also eine Variante ist natürlich einfach eine virtuelle Maschine auf einem Linux-Betriebssystem. Kann man auch in einem Container laufen lassen. Beispielsweise in einem System D-Endspawn. Da gibt es dann auch im Anschluss einen Vortrag in V1, falls jemand sich für System D-Endspawn interessiert. Docker, Podman, das ist jetzt keine irgendwie exotische Software. Unterm Strich ist das Open Source Software und eine Mischung aus einem modifizierten Busybox, Ping, Traceroute und ähnlichem und einer kleinen Skripthölle außenrum, damit das Ganze dann auch passend funktioniert. Was auch geht, ist ein Ein-Platinen-Computer, beispielsweise ein Raspberry Pi, oder das hier ist, nee, das ist keiner, aber der Vorgänger von dem war ein NanoPi Neo Plus 2, ein modifizierter. Was es auch geht, ist, es gibt einige Router, die natürlich mit einem entsprechenden OpenWRT hier oder ähnlichem daherkommen. Das hier ist eine Modifikation von einem Turis Mox, entwickelt vom CZNIC. Die sitzen auch unten oder was hier nebenan mit einem Stand und präsentieren dort den Turis Omnia bzw. den Turis Mox, und das ist auch darauf lauffähig. Da gibt es auch entsprechende Anleitungen. Ja, um das Ganze für den Vortrag noch ein bisschen weiterzutreiben, hatte ich in meiner Vorbereitung dann die Idee, naja, ich könnte hier auch einfach mal eine Probe ins Netz hängen. Es ist natürlich für die Laufzeit der Chemnitzer Linux-Tage jetzt nicht übermäßig interessant, die wirklich tatsächlich zu betreiben, aber einfach so der Vollständigkeit halber, habe die dann auch am Freitagabend hier angesteckt. Das ist einfach ein Raspberry Pi mit der Software installiert. Und ja, danke da auch an die Chemnitzer Linux-Tage, die einfach mal irgendwo geschaut haben, dass sie einen Netzwerkport frei haben. Schätze ich sehr, weil ich kam damit recht spontan um die Ecke. Also nicht erst am Freitag, aber es war so eine Idee, das habe ich so auch noch nie gemacht gehabt. Vom Ablauf her war das dann einfach so, wenn man sich angemeldet und registriert hat am Portal, kann man die Probe registrieren. Das heißt, wenn man die Probe installiert hat, hat man einen SSH-Key. Und genau das ist dann auch, also der öffentliche Schlüssel ist dann das, was man hier im Portal übermittelt und auf Registrieren klickt. Und dann ist auch eigentlich die eigentliche Registrierung durch. Bei einer Hardware-Probe gibt es eine MAC-Adresse, die unten drauf steht, für die sich dann das Swipe-NCC interessiert. Größentechnisch ist es hinten vielleicht nicht unbedingt so toll, aber so sieht es dann aus, wenn die Probe dann irgendwie mal knappe 2 Tage lief und man sich die im Portal in der Übersichtsseite anschaut. Man hat einfach dann die Geolocation und ein paar Eckdaten dazu und auch wie viel Traffic die erzeugt. Wenn man auf den Netzwerkreiter wechselt, sieht man dann ja, es ist an der Stelle nur IPv4, was da ist. Die Daten, die da netzwerktechnisch vorhanden sind, bei einer Hardware-Probe könnte man auch noch die Netzwerk-Config ändern. Wenn man die Probe selber betreibt, sollte man es vielleicht auf Betriebssystemebene machen, dann ist es hier nicht vorgesehen. Um den Kreis zu schließen, wie funktioniert das Ganze? Die Probe selbst bietet keine offenen Ports an, von sich aus, sondern sie connectet immer zu den Servern vom RIPE NCC, bedeutet, man kann sich, abgesehen von man installiert sie selbst und hat dann sowas wie SSH oder so, aber man kann sich auf keinen Dienst der Probe selbst verbinden, sondern die Probe telefoniert praktisch immer nach Hause und erhält dann über diese Tunnelverbindung die entsprechenden Steuerbefehle, um Traceroutes, Pings oder Ähnliches durchzuführen. Bei einer Hardware-Probe reicht dann auch einfach DHCP und SLAAC aus, ist praktisch anstecken, registrieren und glücklich sein und eignet sich damit dann auch wirklich für den Anschluss irgendwo am Heimrouter. Ja, vielleicht eher im Gästenetz, auch wenn der Code der Probe regelmäßig auditiert wird, da bleibt irgendein Restrisiko übrig. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt in ein hochkritisches Netz hängen. Es könnte halt vielleicht doch ins Auge gehen, auch wenn es keine Vorfälle bisher gab. Es ist Software, hat potenziell Fehler. Was den Netzwerk-Traffic betrifft, da habe ich einfach meine eigene Probe genommen. Das ist jetzt nicht so richtig viel, das macht mir die Internetleitung nicht wirklich voll, weder nach Bandbreite noch nach Packets. Ja, das kann auch etwas mehr sein. Man kann aber auch ein Bandbreitenlimit konfigurieren. Die Erwartungshaltung ist, dass aber so eine Probe nicht 10 Kilobyte pro Sekunde übersteigt. Bei Software-Probes kann es natürlich sein, dass wenn man da dann ein Update durchführt, à la apt-update, apt-upgrade oder ein DNF-Update, dass diese Daten natürlich hier rein reflektiert werden, weil die Daten werden natürlich aus PROC gezogen und Betriebssystem-Updates tauchen natürlich dann praktisch auch als Peak in der Statistik auf. Der Workaround dafür wäre dann natürlich, die Probe in den Container zu packen und den Container von außen abzudaten. Man kann sich das beliebig komplex machen, wenn man das möchte. Was Kosten betrifft, das ist einfach jetzt ein Beispiel gewesen. Man kriegt immer angezeigt, was die Messung kostet. Und das ist auch immer nur eine Erwartungshaltung, weil man sagt, man möchte zum Beispiel 50 Probes für etwas verwenden, aber es liefern nur 40 vielleicht ein Ergebnis zurück, warum auch immer. Dann wird natürlich auch nur die Credits berechnet, die für die 40 Probes anfallen, weil wer kein Ergebnis liefert, also für den muss man einerseits nicht bezahlen und der kriegt natürlich andererseits auch keine Credits dann wiederum vergütet. Genau, das ist die Web-Oberfläche. Das Ganze ist natürlich auch per API verfügbar. Genau. Zeittechnisch sind wir ganz gut dabei, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir könnten einfach auch mal das Portal noch live aufmachen, vielleicht auch mal eine Abfrage starten, gucken, wie das abgesehen von Screenshots aussieht. Ich würde da einfach mal... meinen Browser rüberschieben. Das ist atlas.ripe.net. Ich weiß nicht, passt das größentechnisch hinten? Das ist die Portalseite und wenn man auf der runterscrollt, sieht man zum einen die Credits, die man erwirtschaftet hat und andererseits kann man auch sehen, welche Messungen man in der letzten Zeit selbst getätigt hat, beziehungsweise welche Probe man hat. Das ist auch die Sichtweise, die... Oh, hat jemand IPv6 angemacht? Das ist die Sichtweise, die ich vorhin in den Screenshots gezeigt habe. Ich bin jetzt etwas erstaunt, dass IPv6 an ist, weil es war am Freitagabend aus. Es war für 2 Stunden an und dann war es wieder aus. Sei es drum. Meinst du das? Hier unten ASNV6, Also diesen Block gibt es nur, wenn V6 gegeben ist, und eine Probe kann V4 und oder V6 sein, also es gibt auch V6-only-Probes. Man sieht auch hier, aktuell laufen 857 Measurements, das heißt nicht, dass die kontinuierlich laufen und Traffic verursachen, aber es sind eingeplant, in einem gewissen Intervall 857 Messungen durchzuführen. Das sind dann hauptsächlich diese Built-in-Measurements zu DNS-Root-Servern oder ähnlichem. Man kann im obigen Reiter, wenn ich wieder hochscroll, bei Results auch jederzeit sehen, was dann auf der eigenen Probe ausgeführt wurde. So. Es gibt ein paar Well-Known-Ziele, die integriert sind. In dem Fall ist es Google, Facebook und Wikipedia. Die Liste kann sich auch ändern und man kann hier dementsprechend drüber scrollen. Die Punkte, die hier oben in dem Fall bei Wikipedia sind, bedeuten dann einen Packet-Loss. Und man kann hier natürlich entsprechend reinzoomen. Standardmäßig sieht man den letzten Tag, kann aber so weit, entsprechend weit zurück, wobei die Probe läuft jetzt ja erst seit knapp 48 Stunden. Das heißt, es geht nicht unendlich. Die braucht leider immer ein bisschen zu laden, bis alle 12 Root-Server da sind. Und da sieht man auch, dass es irgendwann, warum auch immer, eine Latenzveränderung beim A-Root-Server gab. Oder? Ist nicht A gewesen? Müsste A gewesen sein. Und auch hier kann man entsprechend reinzoomen. Und die Built-ins gibt es natürlich auch für IPv6. Und da hat sich dann auch gezeigt, dass es hier, es liegt natürlich schon ein bisschen zurück, diese zwei Stunden gibt, in denen V6 gegeben war. Ah, super. Das will nicht sauber reinzoomen mit der Maus. Okay, also es waren irgendwie so 2 Stunden, die es funktioniert hat. Wenn man jetzt so eine Abfrage selber vornehmen möchte und entsprechend Credits hat, kann man hier einfach Create Measurement sagen. Was nehmen wir? Ping, Trace Route oder irgendein Ziel? Was war das? www? Und standardmäßig sind 50 beliebige Probes ausgewählt. Man kann da nach Kriterien noch irgendwelche hinzufügen oder auch nach Region oder auch eine spezifische. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt noch vielleicht ein paar aus Deutschland dazu. Lassen wir da, das sind dann 100 Probes. Wenn man das regelmäßig wiederholt, an der Stelle wären das dann 6000 Credits täglich. Im Vergleich zu dem, was das Daily Income ist, mit 30.000 Credits wären das dann halt irgendwie 20%. Anschließend wurde das Measurement angelegt. Und das ist das, was man auch öffentlich dann einsehen kann ohne Login. Also es sind 100 Probes ausgewählt worden, wie man auf der rechten Seite sieht. Hat aber noch keine irgendwas reported. Ist es denn überhaupt ein erreichbares Ziel?
Ja, ja.
Okay, also. Spannend.
Während der Rede, was musst du dann tun, um 30.000 Credits pro Tag zu bekommen? Also wie viel Probes betreibst du, um das hinzukriegen? Was, also um das ein bisschen einordnen zu können, was
also,
der Gegenwert für dein Erleben kann, was du da was.
Okay, also die Frage war, was man für die 30.000 Credits tun muss, richtig?
Genau.
Einfach, damit es dann auch in der Aufzeichnung drin ist. Also für die 30.000 Credits einfach die Probe laufen lassen. Also anstecken und laufen lassen. Das ist eine Probe, die 30.000 Credits bringt. Das ist, also die ich hier am Freitag angesteckt habe, die hat innerhalb von 24 Stunden diese 30.000 Credits erwirtschaftet. Knappe 22.000 einfach dadurch, dass sie an ist und die restlichen 10.000, 11.000 Credits durch die Built-in-Measurements. Das heißt also, man muss nicht wirklich was dafür tun. Je stabiler die Probe läuft, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Measurements dann drauf landen. Eine Probe, die dann ständig offline ist, ja, die kriegt dann unter Umständen weniger.
Aber das klingt ja sehr machbar, weil wenn man es tatsächlich nutzen will, wird man diese Credits brauchen. Und wenn man die jetzt nicht umkaufen kann, dann muss man sich dann eine Probe zulegen.
Genau, also die Frage bzw. Aussage war, dass es machbar klingt, was das Erwirtschaften bzw. Nutzen betrifft und dass man natürlich eine Probe betreiben muss, um hinterher die Credits nutzen zu können. Ja, definitiv. Es ist jetzt keine sonderlich große Hürde, denke ich, die Probe zu betreiben. Und wie gesagt, je nachdem, man muss ein bisschen unterscheiden, ist es natürlich für den Eigenbedarf, falls einen interessiert oder möchte man irgendwelche Forschungsziele damit haben. Das RIPE-NCC geht zum Beispiel ja auch her und führt Measurements durch oder dann analysiert Situationen, wenn mal wieder ein Anker eines Schiffs in der Ostsee versehentlich ein Kabel erwischt, sieht man das und das kann man natürlich auch schön mit den Probes analysieren. Wann das Kabel durchtrennt wurde und wie sich dann auch die Traffic-Situation verändert, wie der Traffic umgeroutet wird, über welche Provider es dann fließt. Das heißt also auch die Nutzung findet natürlich auch durch andere statt an der Stelle. Und da ist es dann je nachdem, in welchem Umfang man es betreibt, unter Umständen erforderlich, dass man vielleicht, wie zum Beispiel im Falle vom RIPE-NCC gegeben, auch einen Anchor betreibt, der natürlich durch höhere Bandbreite und Ähnliches auch mehr Credits erwirtschaften kann. Wie gesagt, Forschungsprojekte oder Ähnliches hatte ich ja vorhin schon erwähnt. So richtig toll sieht es jetzt aber nicht aus. Da wird irgendwo am Ende, wie es aussieht, dann... Das war standardmäßig UDP, wahrscheinlich UDP irgendwo weggefiltert. Man sieht ja dann auch in der Traceroute, dass es dann einfach nicht bis zum Ziel durchgeht. Also, ich wechsle einfach mal auf ein recht einfaches Measurement von letzter Nacht. Von genau dieser Probe, die hier ein paar Meter weiter steht, zur Webseite der TU Chemnitz. Sagenhafte Laufzeit und scheint auch wegetechnisch oder routingtechnisch nicht weit zu sein. Ich würde noch ein anderes Measurement nehmen zu einem Ziel, das hoffentlich irgendwie antwortet. Sorry. Also, eine hat schon mal geantwortet. Ja.
Du hast ja so eine Grafik gezeigt, wo die Root-Server zu sehen waren, die Antwortzeiten, die ich ja frage. Verändert sie, also lohnt es sich, den Root-Server selbst zu kennen? Also ich betreibe zu Hause einen eigenen DNS, der den Root-Server halt kennt, oder würde das das Ergebnis verfälschen, weil der Probe die Root-Server nicht direkt anfragt?
Okay. Magst du es einmal kurz mit Mikro vielleicht nochmal kurz wiederholen, dann ist es wahrscheinlich einfacher. Dankeschön.
Also meine Frage ist, verfälsche ich das Messergebnis, wenn ich die Root-Server zu Hause selber kenne, die der Probe ja selber abfragen würde? Also fragt der Probe die selbst ab und kennt die und interessiert sich dafür für meinen DNS genau gar nicht? Oder eben doch? Also,
genau. Die Probe nimmt das, was sie vom Betriebssystem bekommt oder per DHCP, wenn es eine Hardware-Probe ist. Bedeutet, es ist jetzt nicht wirklich als es wird vom Rap Atlas-Projekt nicht als Verfälschung betrachtet, wenn man irgendeinen DNS-Server verwendet, sondern es wird einfach der verwendet, der da ist. Und das führt dann auch genau zu dem Ergebnis, das man sieht. Bedeutet, gerade wenn man einen Hostname verwendet, hat man unter Umständen, so ähnlich wie das in meinem Telekom-Beispiel mit Cloudflare der Fall war, unterschiedliche Ergebnisse. Gegebenenfalls muss man explizit dann sagen, soll nicht auf der Probe aufgelöst werden oder man muss mit einer IP-Adresse direkt arbeiten. Das heißt, es ist keine Verfälschung, sondern es ist dann dem Betreiber frei, was für einen DNS-Server er verwendet oder welchen DNS-Server er verwendet. Die Probe nimmt einfach den, der betriebssystemseitig etc resolve.conf unterm Strich bereitstellt.
Ist ja trotzdem ja nicht, also die Laufzeit ändert sich ja nun dadurch ja nicht, dass ich die IP-Adresse direkt kenne und nicht jemand Drittes danach fragen muss.
Die DNS-Abfrage selbst von der Laufzeit wird.
Genau. Und die ist ja auch nicht Einfluss. Relevant, sondern es geht ja nur darum, wie schnell das Ziel antwortet, wenn ich es dann kenne und nicht wie lange es gebraucht hat, bis ich weiß, wen ich fragen muss am Ende.
Genau. Ja. Wobei sich natürlich das Ziel, je nachdem welchen DNS-Server man fragt, sich entsprechend
kann
verändern.
Sich noch mal ändern. Alles klar. Dankeschön.
Ja, ist jetzt praktisch ein zu erwartendes Ergebnis innerhalb von Europa und offensichtlich dann in Deutschland ist es entsprechend schneller, was die Latenzen betrifft, wie von irgendwo anders in der Welt, weil natürlich die Webseite der TU Chemnitz irgendwo hier in Chemnitz wahrscheinlich im Universitätsrechenzentrum gehostet wird und sich dadurch die Laufzeiten ergeben. Im Traceroute tauchen dann natürlich auch private IP-Adressen der Probe-Betreiber auf, soweit sie Richtung Internet relevant sind. Also das Standard-Gateway oder ähnliches taucht dann entsprechend natürlich auf, beziehungsweise bei VV6 dann halt die entsprechenden IP-Adressen vom Provider, die man zugewiesen bekommen hat.
Hattest du jetzt bei beiden Probes ICMP
an? Ich hatte für den Traceroute zur TU Chemnitz explizit ICMP angemacht, weil ich bei meinem Versuch festgestellt habe, dass UDP und TCP ausgefiltert wird bei der TU Chemnitz irgendwo vorher, dass ICMP aber durchgeht. Ich hatte bei dem vorherigen Versuch mit www.fm den Standard mit UDP gelassen gehabt. Okay. Möglicherweise führt das auch dann zu dem Unterschied, ja, was vielleicht erwartet ist. Also, ja.
Bei der Liste von den Hops, die du vorhin hattest, wo die internen IP-Adressen mit dabei sind, werden da auch das Reverse-DNS mit übermittelt? Weil möglicherweise sind da ja interne Hostnames drin, womit ich interne Zonen und Ähnliches offenbaren würde.
Das kann passieren, wenn der DNS-Server, der in der Resolve-Conf hinterlegt ist, einen Namen dafür liefert. Ja.
Also steht dann der erste Hop als fritz.box oder?
Das kann passieren, ja.
Okay, das ist gut zu wissen, danke dir.
Bei der typischen fritz.box ist allerdings auch die 192, 168, 178, 1 dann meistens schon recht offensichtlich.
Aber vielleicht ist es ja was anderes, was ich nicht antworte.
Ja, also die Ergänzung war, dass da möglicherweise natürlich auch was anderes aus dem DNS zurückkommen könnte, was man nicht anzeigen möchte. Da ist natürlich das Thema der DNS-Server, den man entsprechend vorgibt. Man kann ja dann auch, wenn man das nicht möchte, einen Caching-DNS betreiben, aus dem man gewisse Bereiche ausnimmt. Gibt es weitere Fragen? Okay, das scheint nicht so. Die Präsentation mit den ganzen Links und Infos, die drin sind, wird natürlich auch auf der Webseite der Chemnitzer Linux-Tage sein. Und zusammengefasst diese ganzen Links hier nochmal. Genau, Thema Fragen waren wir schon durch. Falls noch was ist, fragetechnisch, oder falls auch jemand irgendwie jetzt am Anfang Credits benötigen sollte, ich bin am Stand des Fedora-Projects. Es soll auch nicht daran scheitern, irgendjemandem irgendwie mal Credits zu geben. Ja, da ist noch eine Frage. Ja.
Da ja die Probedichte hier in Europa und auch in Deutschland gar nicht so gering ist, lohnt es sich denn trotzdem noch so ein Probe zu betreiben? Also ich meine, ich finde es ja auch gut, dass man das misst. Das ist ja, also ich meine, ich liebe ja auch Daten ohne Ende. Das ist ja nicht das ist die Frage. Aber also klar kann man damit halt dann Credits verdienen, um dann irgendwie, also die entweder zu spenden oder sowas. Aber wenn jetzt, was du ja auch sagtest, es wird keine Hardware-Probe am Telekom-Anschluss in Deutschland verschickt, weil da einfach schon viel zu viele gefragt oder viel zu viele Daten angeboten werden, sodass das Ergebnis nicht mehr so variabel ist oder so eine hohe Varianz hat. Aber trotzdem scheint es sich ja anzubieten, immer noch Probes zu betreiben, um einfach noch mehr Daten zu liefern. Oder was ist das dann die Idee sozusagen?
Genau diese Möglichkeit gibt es. Also wir haben übrigens auch in Deutschland noch diverse Provider, die überhaupt nicht abgedeckt sind. Das ist natürlich eher irgendwelche Regionalprovider oder Ähnliches. Ja, man kann auch mehr Daten liefern. Wir haben natürlich auch hier ein relativ engmaschiges Routing. Bedeutet, es gibt auch gewisse regionale Ereignisse, die sich dann in gewissen Regionen auch nur messen lassen. Das heißt, es hilft auch hier in Deutschland, je nachdem, was man analysieren möchte.
So internetausfall.de oder irgend sowas, um dann, also wenn man das testen will. Ja, okay.
Genau, also abgesehen von Credits verdienen, um irgendwelche Measurements selbst durchführen zu können, liefert es auch weiterhin entsprechende Daten, die ergänzend hilfreich sein können, auch hier in Deutschland.
Okay, dann installiere ich das Ding einfach.
Okay, noch weitere Fragen? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Und falls es noch was gibt, ich bin am Fedora-Stand.